Ich glaube, dass Asexualität für viele Leute ein Thema ist, mit dem sie sich nie auseinandergesetzt haben, weil es für die meisten Leute gar nicht in Frage kommt, dass sowas existieren kann.
Es geht schnell in die Richtung Pathologisierung, sei es jetzt irgendwie beim Frauenarzt oder vor allen Dingen auch im Kontext psychischer Gesundheit. Da ist einfach noch viel zu tun.
Und dann habe ich mich trotzdem irgendwie noch sehr lange dagegen gewehrt und gesagt, ja, vielleicht bin ich ja nur irgendwie ein bisschen asexuell. Aber je mehr ich darüber geredet habe, auch ganz offen und auch teilweise online, habe ich immer mehr gemerkt, okay, das ist nichts Schlimmes.
Tabula rasa. Tabula rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.
Willkommen bei Tabula Rasa, dem Anti-Tabu-Podcast. Im Intro habt ihr die Streamerin und Instagramerin Mauki sowie Clara von Aktivista gehört. Beide haben gemeinsam, dass sie asexuell sind. Mit Mauki habe ich über ihre persönlichen Erfahrungen und mit Clara über den Begriff Asexualität und die asexuelle Community gesprochen. Clara möchte ihren Nachnamen nicht nennen, da potenzielle künftige Arbeitgeber nicht schon vor einem Gespräch erfahren sollen, dass sie asexuell ist. Sie setzt sich im Verein Aktivista für die Sichtbarkeit der asexuellen Community ein. Den Begriff Asexualität habt ihr bestimmt schon mal gehört und ihr verbindet damit vielleicht auch eine bestimmte Vorstellung. Bei mir war es so, dass ich mir zu Beginn der Recherche dachte, dass ich einiges über das Thema weiß. Ich habe gemerkt, dass ich mich geirrt habe. Und ehrlich gesagt fand ich das auch schon ein bisschen bitter, weil ich einige asexuelle Personen in meinem Freundeskreis habe. Mein Name ist Jen, ich habe die Folge recherchiert und bei mir ist Katharina. Sie hat meine Recherche wie ihr zum allerersten Mal. Katharina, freue mich, dass du dabei bist.
Hey, hallo, schön, dass ich da sein darf überhaupt.
Dann habe ich gleich mal eine Frage an dich. Und zwar, kannst du dich noch dran erinnern, wie und wann das Thema Sex bei dir in der Jugend zum ersten Mal so richtig aufgetaucht ist?
Oh Gott. Ich glaube, so richtig aufgetaucht ist das, ich sag mal, so Mittelstufe, 8. Klasse, keine Ahnung. Ich schätze jetzt einfach ein bisschen auch ins Blaue rein. Als man einfach gemerkt hat, Mädchen interessieren sich für Jungs und Jungs für Mädels. Und als dann, keine Ahnung, das irgendwann mehr wurde als wir finden die nur gut oder die finden uns gut. Und dann wurde geküsst und irgendwann, ja, war dann das Thema Sex natürlich auch präsent. Aber ich kann jetzt nicht mal genau sagen, dann an dem Tag war das auf einmal mega das Gesprächsthema, sondern das ist einfach so ein bisschen, also Schule auf jeden Fall als Ort, Schule, Freunde und ja, dann so 8. Klasse, glaube ich, ging das schon los.
Das finde ich ganz interessant. Also einerseits, ich kann es absolut nachvollziehen, weil es ist ja kein festen Zeitpunkt, den man hat. Und man sagt das nicht von heute auf morgen so jetzt ist ein Thema, sondern das ist ja eher ein schleichender Prozess, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ich würde aber trotzdem sagen, bei mir war das ein bisschen anders damals in der Oberstufe. Bei mir hat das Thema Sex bis in meinen frühen 20er wirklich keine Rolle gespielt. Mich hat es auch nicht interessiert. Und ich habe überhaupt erst so ganz verstanden, dass es wirklich ein Thema ist, als ich auch in der Mittelstufe war. Aber ich glaube, da war ich so 15, dass ich dann so langsam realisiert habe, so, ach, das ist wirklich ein Ding. Dann war das eben auch so im Jahrgang, dass es mich damals auch wirklich kalt gelassen hat. Also mich hat es nicht interessiert und ich habe das in meinem Leben nicht gebraucht. Bei der Recherche wollte ich dann erstmal wissen, was sexuelle Anziehung eigentlich ist und bin über folgende Definition gestoßen. Sexuelle Anziehung ist das Gefühl, gerne sexuelle Dinge gemeinsam mit anderen Personen tun zu wollen, beziehungsweise meint es auch die Empfindung, einen anderen Menschen als heiß, sexy oder attraktiv zu finden. Und als ich diese Definition gelesen habe, musste ich mich sofort an eine Situation in einem Freundeskreis von mir zurückerinnern. Da war ich so etwa 17, 18, genau kann ich es leider nicht mehr sagen. Weil da habe ich mit Freunden über dieses Thema geredet und wurde auch gefragt, ob ich nicht manchmal auch einfach mir Leute auf der Straße angucke und einfach nur denke, ich finde die hot oder ich würde gern was mit denen haben. Und damals konnte ich das safe verneinen und würde sagen, dass meine Haltung heutzutage im Großen und Ganzen gleich geblieben ist. Und in dem Moment habe ich mich da schon etwas merkwürdig gefühlt, weil ich wirklich die Einzige in der Gruppe war, die gesagt hat so, nee, das sehe ich anders.
Du kanntest das gar nicht bei dem Gespräch oder dass ich es jetzt auch richtig verstanden habe. Also dass einfach auch keine Stars oder Schauspieler, also es gab jetzt niemanden, den du richtig hot fandest, aber anziehend trotzdem.
Also ich fand halt manche SchauspielerInnen oder manche Schauspieler in dem Fall tatsächlich, die sehen schon hot aus, aber ich hätte mir nie mehr da vorgestellt. Also war dann einfach so ein bisschen, dass ich habe ein Verlangen nach mehr hinausgehen.
Ja, also keine körperliche Vorstellung. Du hattest vielleicht schon, dass du sagst, der ist richtig cool oder mit dem will ich mal abhängen, aber jetzt nicht mit dem hätte ich gern mein erstes Mal oder mit dem will ich gern mal rumknutschen. So, das hattest du jetzt nicht.
Genau, also ich würde sagen, das hatte ich nicht beim Rumknutschen, bin ich mir offen gestanden gar nicht mehr so sicher, aber was Richtung Sex ging, auf jeden Fall nein.
Okay.
Für meine Folge habe ich mit Mauki gesprochen. Sie ist Influencerin und Streamerin. Und ich würde dir jetzt einfach gerne mal ihren Instagram-Account zeigen. Du kannst ja auch beschreiben, was du siehst.
Ja, also Mauki sieht erstmal, also total facettenreich aus, muss ich jetzt sagen. Ich wollte gerade sagen, sie sieht eigentlich aus wie so ein ganz normales Mädel von nebenan, weil ich jetzt erstmal so ein Bild aus dem Urlaub gesehen habe. Ungeschminkt, Meer im Hintergrund, am Strand so. Aber das war jetzt so das erste Bild, was mir jetzt irgendwie gerade hängen geblieben ist. Wenn ich so drumherum schaue auf die anderen Bilder, dann ist sie super wandelbar. Also einmal hat sie pinkne Haare, einmal hat sie, ich nenne es jetzt mal ein Kostüm an, so ein Wikinger-Kostüm oder irgendwie sowas. Dann gibt's hier ein Bild, da ist sie als Elfe verkleidet, super hot übrigens, also voll schön, sexy. Dann wiederum kuschelt sie mit ihren Katzen.
Die Kostüme, die du gesehen hast, das sind zum Teil Cosplays, also Verkleidungen, die angelehnt sind an Charaktere aus Videospielen, Filmen oder Serien. Sonst ist sie eben auch sehr aktiv, was Tierpflege angeht. Das heißt, sie kümmert sich, wie du gesagt hast, um
die Katzen. Ja, das sieht man.
Sie hat aber auch eine Babyratte mal gerettet und dann halt durchgefüttert und zum Tierarzt gebracht, dass klar wurde, hey, da stimmt was nicht. Und auf ihrem Instagram-Account geht sie aber auch offen damit um, dass sie asexuell ist. Sie sagt aber auch, dass Sex in ihrem Leben früher eine wirklich große Rolle gespielt hat.
Sex war schon immer so ein großer Punkt in meinem Leben, der einfach ein riesiges Fragezeichen dargestellt hat, weil ich nicht genau wusste, wie ich damit umgehen sollte. Von der Gesellschaft war es dann immer so, Sex ist wichtig in allen Filmen, in vielen Büchern, in vielen Erzählungen, in vielen Interaktionen, die man um sich herum hatte, war Sex immer so dieses wichtige Thema.
Okay, hat sie gerade angesprochen, dass Sex in Serien, Filmen, Büchern wirklich omnipräsent ist. Was glaubst du denn, wie wichtig ist Menschen im echten Leben Sex in ihrer Beziehung?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich sage jetzt mal so, ich glaube, dass die Prozentzahl gar nicht so hoch ist. Ich glaube, dass es so ein Vorurteil ist, dass jeder denkt, Sex wäre ultra wichtig. Aber ich glaube, die Realität ist eine andere. Also ich muss jetzt eine Prozentzahl sagen. Wie viele Menschen sagen, dass ihnen Sex wichtig ist? Ich sage mal 40%.
Ziemlich nah dran tatsächlich. In einer Studie von Elitepartner aus dem Jahr 2023 wurden knapp 4.400 Menschen in Beziehungen zum Thema Liebe und Sex befragt. Und insgesamt gaben 49% an, dass sie auch glücklich in ihrer Beziehung wären ohne Sex. Bei den Frauen waren es 55%, bei den Männern 43%.
55% der Frauen haben Ja gesagt.
Okay. Genau.
Okay, also verurteilt doch bestätigt.
Wenn so viele Menschen ohne Sex klarkämen, stellt sich dann natürlich die Frage, wo fängt Asexualität an? Und das sei gleich vorweg gesagt, das ist ein kompliziertes Thema und Asexualität hat mehrere Facetten. Darüber habe ich mit Clara geredet. Sie ist Mitglied im Verein Aktivista und setzt sich für die Sichtbarkeit der asexuellen Community ein. Darunter zählen unter anderem Aufklärung und Bildungsarbeit zum Thema Asexualität.
Es gibt da jetzt keine harten Kriterien für uns, die erfüllt sein müssen, damit man sich so bezeichnen darf. Asexualität bzw. das asexuelle Spektrum bedeutet, dass man keine oder geringe sexuelle Anziehung empfindet oder kein oder geringes Bedürfnis nach sexueller Interaktion hat. Aber unsere grundsätzliche Leitlinie ist auch, dass einfach alle Menschen im asexuellen Spektrum willkommen sind, die diese Labels irgendwie für sich nützlich finden. Häufig ist es so, dass Asexualität auch als so ein Überbegriff genutzt wird, so ein bisschen wie queer zum Beispiel, was ja auf der einen Seite eben so ein Oberbegriff ist, aber von manchen Leuten ja auch als konkrete Selbstbezeichnung ihrer Identität verwendet wird. Und so ein bisschen ist das mit Asexualität auch.
Wichtig dabei, es gibt auch den Begriff Grauasexualität. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, deswegen habe ich es mir auch von Clara erklären lassen.
Die tatsächlich auch direkt eine der etwas schwieriger zu verstehenden ist sozusagen, weil sie auch sehr unterschiedlich ausfallen kann. Also Grauasexualität ist so zusammengefasst unterschiedliche Arten, dass man selten, wenig unter gewissen Umständen sexuelle Anziehung empfindet, aber eben schon in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hat, das ist jetzt weniger als die Norm, was auch immer so eine Norm dann ist. Also das heißt, es ist schon auch eine sehr persönliche Abschätzung.
Okay, also Grauasexualität heißt, ich habe weniger Anziehung, also andere Menschen reizen mich weniger, aber auch nicht gar nicht.
Genau, das ist so eine Art Spektrum, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Das hat ja auch was mit Anziehung zu tun. Mhm. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil Anziehung und sexuelle Orientierung sind nicht das Gleiche. Eine weitere sexuelle Orientierung, die auch zu diesem Oberbegriff der Asexualität gehört, die man ansprechen sollte, ist die Demisexualität.
Das bedeutet, man empfindet sexuelle Anziehung erst, wenn man schon eine enge persönliche, platonische oder wie auch immer geartete Beziehung zu der Person aufgebaut hat. Und das kann eben auch sehr unterschiedlich sein, was jetzt den Zeitraum betrifft, also wie das sich eben im Einzelnen ausprägt.
Ich weiß, es ist gerade viel Theorie.
Okay, lass uns mal ganz kurz das nochmal unterscheiden. Es gibt Asexualität und das ist nicht nur eine Sache, sondern Asexualität kann mehrere Facetten haben. So habe ich es jetzt schon mal verstanden, ja? Und dann gibt es die graue Asexualität. Sagt man graue oder grau?
Gray Asexuality.
Okay, also Grau-Asexualität, jetzt ins Deutsche übersetzt. Das heißt, ich habe... Ja, was heißt das? Ich habe eine geringere Sexualität. Oder was habe ich
geringere sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen.
Okay, eine geringere sexuelle Anziehung. Okay. Ja. Und dann gibt es jetzt noch diese Demisexualität. Mhm. Das bedeutet, ich kann schon eine sexuelle Anziehung haben, aber erst, wenn ich quasi mit dem Mensch eine gewisse Basis habe.
Genau.
Kann auch eine rein platonische Basis sein, aber erst, wenn ich quasi dem Mensch vertraue, kenne, also eine Beziehung irgendwie zu ihm habe, dann kann ich mir das erst vorstellen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, okay. Du hast es richtig verstanden.
Sehr gut.
Das Ding ist halt, das hat auch viel mit der Anziehung zu tun. Ursprünglich wollte ich dich jetzt fragen, ob du mal was von unterschiedlichen Anziehungen gehört hast, gerade auch in dem Bereich.
Unterschiedlichen Anziehungen? Also... Ja, vielleicht nicht gehört, aber ich unterscheide schon. Also ich unterscheide, ob ich jemand heiß finde, also sexuell anziehend. Oder es kann ja aber auch sein, zum Beispiel ich stehe auf Männer, ich stehe nicht auf Frauen. Trotzdem finde ich, dass es Frauen gibt, die eine krasse Aura haben. Irgendwie so eine krasse, ich weiß nicht, so eine Anziehung, aber einfach, weil ich die so cool finde. Also so eine krasse Energie und wo du einfach denkst, die ist mega, ne? Aber die, da verspüre ich jetzt keine sexuelle Anziehung, aber trotzdem finde ich die toll und ich finde gerne deren Nähe oder keine Ahnung, Leute, wo man auch manchmal ja so Stars oder so, wo man so denkt, was haben die für eine geile Energy? So wow einfach. Also da würde ich schon sagen, es gibt unterschiedliche Anziehungen.
Sexuelle Anziehung, romantische Anziehung, platonische Anziehung, ästhetische Anziehung. Also das ist auch eine sehr, sehr breite Liste, die man da aufmachen kann. Und für sehr viele Menschen sind diese unterschiedlichen Formen von Anziehung deckungsgleich, was, ich sag mal, die Geschlechterausrichtung betrifft. Das heißt, sie empfinden zu den gleichen Geschlechtern sexuelle und romantische Anziehung. Es gibt aber eben auch Menschen, bei denen sich das unterscheidet. Die empfinden vielleicht keine sexuelle Anziehung, sind also irgendwie asexuell, empfinden aber romantische Anziehung. Das heißt, ich als Cis-Frau, wenn ich mich jetzt trotzdem in Menschen verlieben würde und ich mache da keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, dann könnte ich sagen, ich bin asexuell, aber ich bin bi- oder panromantisch.
Aromantik ist also eine romantische Orientierung und Personen, die aromantisch sind, spüren eben wenig bis keine Anziehung gegenüber anderen Personen auf der romantischen Ebene.
Auf der romantischen Ebene, aber die können sich schon eine Sexebene vorstellen.
Das kann tatsächlich sein, Da gibt es leider auch keine ganz genauen Zahlen zu. Eine Frage, die man jetzt noch stellen könnte, ist, wie oft kommt Asexualität vor? Und ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es eben keine repräsentativen Umfragen zu dem Thema gibt. Das liegt aber auch daran, dass nicht alle wissen, was genau Asexualität ist und sich nicht damit identifizieren können. Laut der Studie Accelerating Acceptance 2017 von der Non-Profit-Organisation GLAAD aus den USA gaben im Jahr 2017 insgesamt 4% der Befragten an, asexuell zu sein. In der Studie Asexuality and Ace Spectrum Youth von der NGO The Trevor Project aus dem Jahr 2020 mit mehr als 40.000 Jugendlichen aus der LGBTQIA+-Community gaben hingegen 10% an, dem asexuellen Spektrum anzugehören. Dazu muss man aber auch sagen, die Umfragen waren nicht repräsentativ und in der Community werden diese Zahlen auch eher als zu niedrig eingeschätzt.
Okay.
Auch einfach, weil die Aufklärung zum Teil fehlt und man das nicht immer angeben kann. Das sind auf jeden Fall jetzt erstmal Zahlen, die es gibt. Es gibt schon Erhebungen, aber dann eben nicht für die Gesamtbevölkerung. Mhm. In meinem Freundeskreis hatte ich persönlich schon früh eine Person gehabt, die sich eben als asexuell identifiziert hat. Dementsprechend war es bei mir zumindest so, dass ich recht schnell von dem Thema gehört habe. Ich habe Mauke gefragt, wie das denn bei ihr war, und sie ist anders zu dem Thema gekommen, weil sie im Gegensatz zu mir keine Berührungspunkte zunächst hatte. Im Gegenteil. Gerade weil das überall ein Thema war, hat sie Sex als etwas empfunden, was dazugehört.
Das war so ein Thema, da musste man irgendwie auch teilhaben. Und dann hatte ich halt sehr lange eine krankhafte Beziehung zu Sex, weil ich dachte, okay, das muss, also muss. Und wenn ich eine anständige Beziehung zu anderen Menschen haben muss, dann muss ich auch Sex haben.
Also Mauki ging selbst davon aus, dass Sex eben dazugehört, und irgendwann hat sie angefangen zu googeln, warum sie dann Probleme damit hat.
Ich dachte, ja gut, vielleicht finde ich irgendeine Lösung dafür, vielleicht bin ich dann eine bessere Partnerin, vielleicht habe ich dann weniger Schmerzen, all solche Sachen, weil ich konnte mich halt nie entspannen beim Sex. Dann habe ich ein bisschen gegraben und gesucht und dann war da ein persönlicher Blog. Und von diesem persönlichen Blog bin ich auf die Seite gekommen. Das ist eine Seite, die über Asexualität aufklärt. Da war so einfach nur eine Kuriosität in mir. Also es war nicht mal wirklich, oh, das klingt aber nach mir, sondern huch, was ist das denn? Und dann habe ich mir diese Seite durchgelesen und dann war so, Und das war dann so der erste Gedankenanstoß. Aber da habe ich noch gesagt, ja, aber was sind das denn für welche? Das ist ja komisch. Aber es war schon der erste Zweifel gesät.
Nach diesem Googlen und den neuen Informationen hat Mauke über ihr Verhältnis zu Sex nachgedacht. Und das war auch keine Entwicklung von jetzt auf gleich. Das hat etwas gedauert. Besonders weil Mauke sich zu Beginn mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat. Gleichzeitig war sie aber auch neugierig.
Als ich dann immer erwachsener wurde und immer mehr mich auch mit mir selbst auseinandersetzen musste, musste ich dann irgendwann akzeptieren, okay, ich bin nicht so wie andere und das ist okay. Und dann habe ich mich trotzdem irgendwie noch sehr lange dagegen gewehrt und gesagt, ja, vielleicht bin ich ja nur irgendwie ein bisschen asexuell. Aber je mehr ich darüber geredet habe, auch ganz offen und auch teilweise online, habe ich immer mehr gemerkt, okay, das ist nichts Schlimmes.
Mittlerweile geht Mauki auf ihren Kanälen ganz offen mit ihrer Asexualität um. Über Herausforderungen von Asexuellen habe ich mit Mauki und mit meiner Expertin Clara von Aktivista geredet. Neben solchen Bemerkungen wie, das gibt es nicht, haben sie mir noch von anderen Herausforderungen erzählt, denen Asexuelle begegnen.
Die Hauptherausforderung, würde ich schon immer noch sagen, ist einfach Sichtbarkeit und Verständnis für uns gesamtgesellschaftlich, aber zum Teil auch innerhalb der queeren Community. Einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir eben durchaus Teil der queeren Community sind, auch wenn die Diskriminierung, die wir erleben, sich zum Teil unterscheidet von anderen queeren Identitäten.
Ähnliche Beobachtung dazu hat mir auch Mauki geschildert.
Ich glaube, es ist nicht großartig, diese Diskriminierung, die man vielleicht von anderen Sexualitäten mitbekommt, weil die meisten Leute denken halt einfach, dass man nicht existiert. Ich habe jetzt auch noch nie irgendwie Leute darüber großartig reden hören. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man großartige Alltagsprobleme damit hat. Also vielleicht ja so Kommentare wie, du musst nur mal richtig genommen werden oder du hast einfach noch nicht den richtigen Mann gefunden. Vor allem was so Romance angeht, finde ich auch ganz, ganz schade, dass ganz häufig asexuelle Personen mit Aromantik in ein Boot geworfen werden. Und dann heißt es immer so, ah, du bist asexuell, ja dann kannst du ja gar keine Liebe empfinden oder dann kannst du ja gar nicht in einer Beziehung sein.
Dieses Stigma auch aufzubrechen, dass wir irgendwie defizitär, gefühlskalt so in die Richtung wären. Also tatsächlich ist es für viele auch immer noch in medizinischen Kontexten schwierig, da verständnisvolle Reaktionen zu bekommen. Es geht schnell in die Richtung Pathologisierung, sei es jetzt irgendwie beim Frauenarzt oder vor allen Dingen auch im Kontext psychischer Gesundheit. Da ist einfach noch viel zu tun.
Also ich sehe vielleicht einfach nur ein Problem in Bezug auf die psychische Gesundheit bei vielen Menschen. die nicht wissen, was mit ihnen passiert, warum sie solche Gefühle oder Nicht-Gefühle haben. Bei mir persönlich hat das einiges kaputt gemacht und auch vielleicht einige Probleme geliefert, die vielleicht sonst nicht da gewesen wären. Also die größten Probleme, die ich in die Richtung hatte, war einfach die Selbstwahrnehmung, den Selbstwert auch, weil man möchte ja irgendwie praktisch wie andere sein. Man möchte ja seinem Partner alles bieten können. Und dann hat man natürlich sich Pornos angeguckt und hat versucht, aus dem Porno so eine Persona zu übernehmen, damit man die richtige Beziehung ausleben kann. Also, dass man wie so eine Pornodarstellerin sich gibt. Und das ist natürlich absolut nicht an der Realität dran.
Gerade auch das Thema psychische Gesundheit ist nebenbei bemerkt auch gar nicht so einfach bezogen auf Asexualität. Besonders was die Diagnostik angeht. Zu sexuellen Störungen wie Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen werden im europäischen Diagnosehandbuch, dem ICD-10, Verhaltensauffälligkeiten, die nicht durch eine körperliche Erkrankung hergeführt werden, definiert. Darunter fallen laut dem ICD-10 Versagen genitaler Reaktion oder Orgasmusstörung, Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen. Also das fehlende Verlangen nach Sex kann als ein Kennzeichen von sexueller Störung interpretiert werden. Und das, obwohl Asexualität einfach eine sexuelle Orientierung ist und eben damit Teil der diversen Gesellschaft. Darüber habe ich auch mit Clara geredet.
Im amerikanischen Diagnosehandbuch wurden da gewisse Diagnosen auch schon dahingehend angepasst, dass sie eben nicht zu verwenden wären, wenn sich die betreffende Person als asexuell identifiziert. Aber das ist in der deutschen Version eben noch nicht.
Ich habe mit Clara auch noch ein bisschen über andere Herausforderungen gesprochen. Und das sind auch Herausforderungen, die nicht nur exklusiv Asexuelle betreffen. Hast du eine Vermutung, was es sein könnte?
Herausforderung schon beim Thema Sex oder generell. Jetzt generell? Ich glaube, dass es eine Riesenherausforderung ist, jemanden zu finden, der das trägt, und zwar auf einer Beziehungsebene. Ich habe eben kurz darüber nachgedacht, ob jetzt dann nur Asexuelle miteinander eine Beziehung führen können oder ob es auch sein kann, dass jemand, der nicht asexuell ist, mit jemandem zusammen ist, der asexuell ist und trotzdem beide glücklich sind.
Das ist schon ein sinnvoller Gedanke, aber ich glaube, es hat auch viel mit Kommunikation zu tun.
Ja.
Und offener Kommunikation. Aber ich habe mit Clara noch über andere Herausforderungen gesprochen. Ja. Und ich persönlich hatte die nicht so sehr auf dem Schirm, aber als sie die gesagt hat, dachte ich mir, stimmt.
Weil man hat wahrscheinlich bloß ein Einkommen, mit dem man sich irgendwie finanzieren kann, was natürlich in Zeit steigender Lebenshaltungskosten, steigender Mieten schwierig ist. Da sind natürlich Menschen, die gemeinschaftlich wohnen, klar im Vorteil. Aber auch zum Beispiel mit Blick auf Mieten ist es dann häufig, vermieten Menschen dann lieber an ein Ehepaar als irgendwie an eine WG oder eine Konstellation, wo die Menschen vermeintlich nicht fest aneinander gebunden sind, weil man dann wahrscheinlich Sorge hat, dass schnell wieder zu viel Rotation drin ist. Das sind so Sachen, die natürlich nicht singulär asexuelle Menschen betreffen, aber überproportional.
Ja, an den Wohnungsmarkt habe ich jetzt auch überhaupt nicht gedacht.
Ich in dem Moment auch nicht. Aber ja, jetzt allein, wenn man sich mal vorstellt, also ich glaube, du warst ja auch auf Wohnungssuche, das
ja.
Ist, wenn man schon zu zweit einziehen will, ein Krampf.
Ja, ich muss sagen, ich habe oft in WGs gewohnt. Aber ja, ich kenne schon die Problematik, dass auch viele Leute sagen oder Vermieter sagen, ich habe keinen Bock auf eine WG, weil das ist nichts von Zeit und so weiter. Also ich verstehe schon die Punkte, die sie anspricht.
Sie hat mit mir auch noch ein bisschen über Herausforderungen in der LGBTQIA+-Community gesprochen. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie in der Community an sich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht hat und dementsprechend ist es doch sehr harmonisch.
Was halt zum Beispiel eben auch so ein Faktor ist, dass queere Spaces zum Teil relativ sexualisiert sind, was nicht auch wieder nicht nur für Aces ein Problem sein kann, sondern schon alleine für minderjährige Personen oder generell für Personen, die sich damit nicht so besonders wohlfühlen, aus welchen Gründen auch immer.
Clara meinte dann zu mir, dass es da aber auch bereits Gegenbewegungen gibt. Zum Beispiel gibt es dann queere Spieleabende oder etwas Ähnliches in die Richtung. Die gibt es aber noch nicht überall. Es gibt aber auch noch eine weitere Herausforderung, auch innerhalb der queeren Community.
Dann einfach auch innerhalb der queeren Community selbst auch große Unkenntnis, dass es überhaupt Asexualität gibt, was das eben bedeutet, dass das jetzt nicht heißt, dass wir alle Sex verteufeln und rumgehen und das allen verbieten wollen. Und sicherlich auch so ein bisschen geprägt davon, dass natürlich ein wichtiger Teil auch der queeren Bewegung und des queeren Kampfes war, eben den Sex haben zu dürfen, den man möchte, der Person, mit der man es haben möchte. Und das ist natürlich was, was in so einem gewissen Gegensatz oder Konflikt dann zur Asexualität steht, wenn wir halt einfach Sexualität oder sexuelle Interaktion jetzt nicht so eine große Bedeutung beimessen.
Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was Asexualität ist, dass das eben nicht nur ein Begriff für alle ist, sondern auch eben verschiedene Facetten haben kann. Und eben auch über die Problematiken, die man als asexuelle Person durchaus haben kann. Jetzt ist meine Frage, wie würdest du reagieren, wenn jetzt eine gute Freundin zu dir kommt und sagt, hey, ich würde dir gerne was erzählen, ich bin asexuell.
Da würde ich sagen, schön. Und dann würde ich sagen, wann hast du es gemerkt und wie? Also warum soll ich da urteilen überhaupt? Also sie könnte ja auch sagen, warum stehst du auf Männer? Ja. Ja. Also ich glaube, ich wäre schon neugierig. Ich glaube, ich würde schon gerne wissen, seit wann spielst du mit diesem Gedanken? Oder wann hast du das erste Mal gemerkt, wie jetzt eben zum Beispiel Mauki gesagt hat, ich bin nicht so wie alle anderen, hat sie, glaube ich, irgendwie so ähnlich eben gesagt. Also genau, ich wäre schon neugierig. Also ich hätte schon, glaube ich, Fragen, aber weil ich es einfach dann so miterleben möchte, es wäre mir ziemlich egal, also was sie in ihrem Bett macht oder nicht macht oder wen sie liebt oder nicht liebt, hat ja nichts jetzt mit unserer Freundschaft zu tun.
Das stimmt. Mir ging es aber auch erstmal um das Thema Outing tatsächlich im Freundeskreis, weil letztendlich gibt es ja den Prozess, dass man sich erstmal selbst darüber klar wird und es dann eben erst Freunden, Bekannten und der Familie dann eben erzählt. Ja. Und in dem klassischen Bekanntenkreis, mit denen man nicht viel zu tun hat, da würde man ja zum Beispiel eher weniger über Sexualität sprechen.
Ja.
Also zumindest, ich würde das Thema jetzt nicht in der Unigruppe anreißen.
Nee, weniger. Ja. Oder auf der Arbeit, jetzt auch eher weniger. Also ja, ich glaube, es ist schon entscheidend, wie nah die Person mir steht oder ich ihr vielleicht eher so rum, was sie dann mit mir teilen möchte und ob sie das überhaupt mit mir teilen möchte.
Und in Freundeskreisen ist das ja nochmal, man ist ja relativ gut miteinander befreundet.
Klar,
in meisten
eng,
Freundeskreisen,
ja,
würde ich jetzt mal behaupten. Und das sollte eigentlich kein Problem sein. Das kann aber auch durchaus in anderen Freundeskreisen problematisch sein.
Ich glaube, dass Asexualität für viele Leute ein Thema ist, mit dem sie sich nie auseinandergesetzt haben, weil es für die meisten Leute gar nicht in Frage kommt, dass sowas existieren kann. Und ich glaube auch, dass ganz viele Leute denken, es wäre ein Tabuthema, weil, naja, im Endeffekt, wofür lebt man sonst als dafür, dass man sich fortpflanzt und dafür, dass man halt Interaktionen mit anderen Personen hat. Aber man kann ja natürlich auch ohne Sex glücklich sein.
Ich dachte gerade, gut, ich lebe ja nicht nur, um zu bumsen, jetzt mal ganz im Ernst. Aber ein guter Punkt, den sie anspricht, natürlich schon, sind Kinder oder allgemein sich fortzupflanzen, wie sie jetzt im Auki gesagt hat, muss ja aber auch nicht über Sex sein. Also ich kann ja als Frau auch schwanger werden, nicht auf natürlichem Wege, aber über eine künstliche Befruchtung dann zum Beispiel, würde ja trotzdem gehen. Also ist ein Kinderwunsch per se ja nicht ausgeschlossen. Das ist eher eine Frage, Chen, glaube ich, die ich gerade dir stelle.
Kinderwunsch ist tatsächlich nicht ausgeschlossen. Es gibt auch Asexuelle, die dann eben Sex haben, um Kinder zu bekommen.
Okay, ja.
Manche Freundeskreise denken ja leider so. Also
das stimmt.
Dementsprechend ist das dann auch nochmal ein Punkt. Aber wie du auch bereits sagst, man muss ja keinen Sex haben, um Kinder zu bekommen. Nachdem Mauki sich selbst eben mit dem Gedanken angefreundet hat, dass sie asexuell ist, hat sie angefangen, mit ihren Freunden darüber zu sprechen. Aber nicht alle Gespräche laufen wie erhofft.
Leider gab es halt manchmal auch die Momente, wo man sich natürlich nicht so gut verstanden hat. Also wo dann praktisch eine Person, die Sex als sehr wichtig empfindet, nicht verstehen konnte, warum für mich Sex vielleicht einen ganz anderen Stellungswert hat. Vielleicht manchmal auch so einen etwas krankhaften Stellungswert hatte eine lange Zeit. Dann kamen natürlich auch ganz häufig Kommentare wie sowas wie, vielleicht verändert sich das bei dir noch, vielleicht brauchst du einfach nur die richtige Person, vielleicht bist du lesbisch. Also es waren immer so auch viele Mutmaßungen dahinter, was ich natürlich verstehen kann, weil man sucht ja immer irgendwie einen Weg für die andere Person. Aber vieles davon hat halt auch einfach nicht geholfen, weil man sich dann immer wieder in Frage gestellt hat, was vielleicht dann auch große Probleme für die Selbstfindung gegeben hat. für mich persönlich, man kann ja immer nur von sich persönlich sprechen, also ich kann ja jetzt nicht für alle asexuellen Personen sprechen, finde ich ein Coming-out jetzt nicht so sehr wichtig, solange man für sich selbst weiß, was einem wichtig ist und mit welchen Personen man sich umgeben möchte. Aber ich glaube, es ist relativ wichtig, wenn man seinen Partner oder Partnerin oder dass man da vielleicht mit einweiht, weil was bei mir ganz häufig das Problem war, war, dass ich nicht kommuniziert habe, warum ich jetzt Sex habe. Und es war auch für mich sehr schwierig, das zu kommunizieren, weil es für mich ja einfach zu komplex war, um das zu verstehen, zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da offen kommuniziert, ob man Sex möchte, wie man Sex möchte, wann man Sex möchte. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, offene Kommunikation, gerade was auch Sex angeht.
Ich verstehe Sie komplett. Ich finde sogar, dass Sex alleine schon ein Thema ist, das ohne Kommunikation nie funktioniert. Voll. Auch zwischen Heteropaaren. Also wenn beide Bock auf Sex haben und Bock aufeinander haben und so. Und selbst da ist Kommunikation ja schon Key für alles, Schlüssel. Und wenn ich dann natürlich noch asexuell wäre und dann ja eigentlich gar kein Verlangen danach habe, das ist ja das auch, was ich eben meinte, wie funktionieren dann Beziehungen? Also natürlich nur über Kommunikation. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie nicht darüber zu, wie soll das funktionieren, wenn man nicht darüber redet. Das kann ja nur nach hinten losgehen.
Definitiv, aber wenn einem das halt so vorgelebt wird, darüber redet man nicht, kann ich mir vorstellen, dass man dann diese Muster, die nicht gut für einen sind oder auch nicht gut für die andere Person, übernehmen kann. Und gerade das finde ich dann natürlich auch nicht so gut, weil wie du sagst, egal in welcher Art der Beziehung, Kommunikation, gerade was Sex angeht, ist halt wirklich ultra wichtig und ohne geht's halt auch einfach nicht.
Man könnte halt auch damit umgehen zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung davon, erzähl mir mehr. Also da ist halt wieder die Reaktion entscheidend. Und die war jetzt im Maukis Fall ja auch bei manchen Leuten nicht sehr cool. Das verstehe ich, dass für sie das natürlich umso schwerer macht. Glaube aber auch, die andere Seite ist maßlos überfordert.
Das kann definitiv sein, weil wir sprechen ja jetzt auch über einen Zeitraum, der einige Jahre zurückliegt. Ja. Also den genauen Zeitraum weiß ich jetzt nicht. Das habe ich nicht erfragt. Es war auf jeden Fall nicht erst vor ein paar Jahren und jetzt allein heutzutage ist das Thema ja selten verbreitet, beziehungsweise man weiß zwar, da gibt es was im besten Fall. Aber man kann es da nicht so genau greifen. Und gerade das ist auch eben das Problem, dass es ja auch wenig Aufklärung darüber gibt.
Glaubst du, dass es auch der, also es gibt auch so wenig Aufklärung darüber, weil es vielleicht gar nicht so viele Menschen betrifft? Also man kann ja nicht mal richtig eine Zahl sagen, von wie vielen Leuten reden wir, die so empfinden. Also das hast du ja eben auch gesagt, es gibt so schlechte empirische Studien, also schlecht im Sinne von so wenige, eine schlechte Studienlage dazu. Glaubst du, dass das auch mit reinspielt?
Es könnte auf jeden Fall mit reinspielen. Also ich meine, es gibt ja Studien dazu, beziehungsweise es ist aber im Vergleich zu anderen Orientierungen in der LGBTQIA+-Community wesentlich geringer. Mhm. Aber das ist jetzt eben auch kein Begriff, der erst vor paar Jahrzehnten aufgetaucht ist. Tatsächlich ist der Begriff schon relativ alt und hat auch eine länger führende Geschichte. Also das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber dass es Asexualität gibt, das wurde auch schon festgehalten vom 19. auf 20. Jahrhundert.
Hat es ja schon eine lange Geschichte.
Definitiv. Die wird aber eben nicht erzählt. Also die Ideen sind da, wann genau der Begriff Asexualität dazu gekommen ist, kann ich gerade nicht mal ganz genau datieren. Der war nicht von Anfang an dabei, aber dass es diese Orientierung gibt, das ist schon länger bekannt. Also es gibt diese Orientierung. Zu der Aufklärung können wir auch gleich nochmal weiterkommen. Da habe ich noch ein paar O-Töne mitgebracht. Mir ging es noch ein bisschen darum, was noch Herausforderungen sind bezüglich Outing. Und darüber habe ich dann auch mit Clara gesprochen, wie das ist und ob sie vielleicht generelle Tipps hat, falls sich jemand angesprochen fühlt und denkt, er oder sie ist asexuell und möchte das dann vor der Familie ansprechen. Habe ich sie gefragt, ob es da generelle Tipps gibt.
Was, glaube ich, bei Asexualität oder auch Aromantik eine Hürde, denke ich, sein kann im Vergleich zu anderen queeren Identitäten, dass man durchaus damit rechnen muss, dass das Gegenüber davon halt noch nie was gehört hat. Das heißt, es kann hilfreich sein, also entweder, dass man sich sozusagen auch darauf einstellt, dass man hier jetzt erstmal den Erklärbär spielen muss, oder man überlegt sich im Vorfeld so ein bisschen, okay, hier ist ein Artikel, wo ich das Gefühl habe, dass der meine Erfahrung gut widerspiegelt, oder irgendwie ein Video oder irgendwas anderes, dass man dann einfach sagen kann, hier, ich habe mich jetzt sozusagen bei dir geoutet, so und so identifiziere ich mich. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann bitte guck hier nach.
Dating kann eben herausfordernd sein. Das hat mir Mauke erzählt, nachdem sie eben für sich rausgefunden hat, dass sie asexuell ist und das eben auch kommuniziert.
Ab einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss einfach jetzt damit klarkommen, dass ich Schwierigkeiten mit Sex habe, und dann kommuniziere ich das auch ab dem ersten Date oder ab dem ersten Kennenlernen. Und ja, ab dem Punkt war mein Liebesleben eine absolute Stolperfalle, würde ich behaupten. Weil sobald man das halt beim ersten Date kommuniziert, ist man natürlich dann irgendwie auch raus aus diesem Datingpool. Ich glaube, die schmerzhafteste Reaktion, die ich bekommen habe, war der Satz, ja, dann ist das ja total langweilig mit dir. Und das war für mich, oh, ja, stimmt dann wohl. Und das war dann auch nach dem dritten Date auch vorbei, weil ich mir dachte, ich kann das nicht bieten. Also ich habe dann halt trotzdem versucht zu bieten, was ich kann, weil ich dachte, ich muss. Und ich wollte ja auch irgendwie versuchen, dass es irgendwie voranschreitet, um dann vielleicht irgendwann einfach nur als Mensch zu akzeptiert zu werden. Aber irgendwann muss man auch einfach akzeptieren, dass man vielleicht dann im falschen Dating-Pool sucht.
Ja, ich habe gerade überlegt, würde ich das in meine Tinder-Bio reinschreiben?
Das, ich bin total langweilig, oder?
Nee, ich bin asexuell. Spricht man es beim ersten Date an, finde ich schon sehr mutig. Auf der anderen Seite ehrlich. Ich meine, daran wird sich ja nichts ändern. Also das ist ja nichts, wo wir daten uns jetzt 18 Mal und dann habe ich eine andere Einstellung dazu. Es wird sich nicht ändern. Deswegen finde ich es gut, dass sie es direkt anspricht. Ich glaube und kann aber auch voll verstehen, dass das zu Problemen führt, weil beim Dating Sex einfach einen Riesenraum einnimmt. Ich finde einen viel krasseren Raum als später in den meisten Beziehungen. Aber erstmal ist es ein Riesenthema. Und ich finde auch, dazu gehört schon auch Mut, das beim ersten Date zu sagen. Also wie viele Menschen machen sich Gedanken vor einem ersten Date, glaube ich, ist schon auch irgendwie schwieriger oder schwierig für sie. So, wann ist ein guter Moment? Wann ist sowieso ein guter Moment, sich zu outen? Schwierige Dating-Situation.
Andererseits, ich muss offen sagen, ich war auf wenigen Dates. Ich habe da nicht so viel Erfahrung mit tatsächlich. Aber andererseits denke ich, es ist ja auch eine Art der offenen Kommunikation. Und wenn das halt ein Dealbreaker ist, ist es dann zumindest ganz am Anfang, hat man in Anführungszeichen keine Zeit verschwendet.
Ja.
Ich habe sie dann in dem Interview auch noch gefragt, ob sie auch schöne Erlebnisse hatte, als sie das jemandem erzählt hat. Und eine Begegnung ist dir da positiv im Gedächtnis geblieben.
Ich glaube, eine Reaktion fand ich sehr angenehm. Das war aber auch kein Date oder sonst irgendwas. Das war einfach nur ein neuer Mann, den ich kennengelernt hatte. Und da hatte ich auch keinerlei Bedürfnis nach einer Beziehung oder sowas. Und die Person war einfach so, okay. Und das war so angenehm. Und da fühlte ich mich halt auch direkt so verstanden. Weil es war nicht dieses typische, oh, wie hast du denn dann überhaupt eine Beziehung? Oder wie kannst du dann überhaupt mit jemandem zusammen sein? Oder sonst irgendwas. Sondern es war einfach nur ein, okay.
Ich fand es auch sehr schön, es zu hören einfach, weil dann wurde es nicht hinterfragt, sondern einfach
genau.
So.
Ja. Ich dachte gerade auch so, ja, ich hätte ja dann wieder 20 Fragen, aber ja, das ist irgendwie auch schön. Oder einfach zu sagen, okay, alles klar, wenn du drüber reden willst, ich bin da und ansonsten gut. Ich finde es auch so ein schmaler Grat, also ich wüsste nicht, wie ich richtig reagiere, bin ich ehrlich. Weil man hat natürlich viele Fragen, wenn man selbst damit keine Berührpunkte hat, und gleichzeitig sollte es aber irgendwie auch nicht so ein Riesenthema sein.
leider ist es ja ein Riesenthema. Das haben wir ja eben schon bezogen auf Dating gemerkt.
Ich würde einfach nur Leute bitten, da ein bisschen offener ranzugehen und nicht direkt zu urteilen, sondern vielleicht erstmal zuzuhören und dass man vielleicht ein paar weniger Kommentare in die Richtung, ah, das wird schon wieder.
Was mir in der Recherche zu der Folge noch aufgefallen ist, ist, dass die Informationen zu Asexualität zwar da sind, aber eben noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Mit Mauke habe ich darüber gesprochen, was genau ihr dann bezogen auf das Thema Asexualität geholfen hätte.
Ich würde mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufklärung in Richtung Asexualität wünschen. Asexualität bedeutet ja nicht unbedingt einfach nur keinen Bock auf Sex. Asexualität hat ja einige Facetten. Also viele Leute denken, dass das A sich darauf bezieht, dass man halt gar keinen Sex hat. Eigentlich bezieht sich das A in Sexualität, genauso wie bei bisexuell, auf das Geschlecht, auf das man heiß ist. Und das ist halt bei Asexuellen nun mal einfach kein Geschlecht, weil man, egal welches Geschlecht, einfach kein Verlangen spürt.
Besonders die Aufklärung, dass Asexualität überhaupt existiert, ist ja auch einfach wichtig, um zu wissen, dass nichts falsch mit einem ist, wenn man sich so fühlt, sondern dass das durchaus ja normal ist.
Also ich glaube, wirklich ein ganz entscheidender Schritt ist, dass sozusagen das einfach ganz normal als eine mögliche Orientierung mit besprochen wird, quasi in allen Kontexten, wo es irgendwie um sexuelle Aufklärung geht. Dass wenn Kinder und Jugendliche lernen, okay, es gibt nicht nur heterosexuell, sondern es gibt auch irgendwie schwul, lesbisch, bi, dass sie dann eben auch lernen, okay, es gibt auch Asexualität. So, das ist eine Option. Das kann man sein, weil das tatsächlich eine Erfahrung ist, die ganz viele Menschen machen. Wenn man überhaupt nicht weiß, dass es das gibt, dann interpretiert man auch die eigenen Erfahrungen halt falsch oder anders sozusagen, als man das mit diesem Wissen machen würde. Wenn man nicht weiß, vor allen Dingen würde ich sagen, wenn man nicht gleichzeitig asexuell und aromantisch ist, sondern wenn man sich tatsächlich irgendwie in einer Art und Weise zu Menschen irgendeines Geschlechts hingezogen fühlt.
Ich denke, eine frühere Aufklärung, dass es sowas gibt und dass sowas vielleicht auch okay ist, dass man sich auch nicht unbedingt zwingen muss. Und vielleicht hätte mir auch geholfen, früher in Therapie zu gehen, also sehr viel früher, weil ich war jetzt erst anderthalb Jahre war ich in Therapie und erst da habe ich verstanden, warum ich mich dazu zwinge, mit Leuten Sex zu haben, weil das so alt auch schon so lange drin war in mir, dass ich erst jetzt verstanden habe, warum Dinge so sind, dass es auch okay ist, wie ich bin. Was bedeutet mir Sex? Warum habe ich gerade Sex oder warum habe ich keinen Sex? Wie empfinde ich Sex in Medien zum Beispiel? Wie könnte ich mir ein Leben ohne Sex vorstellen? Wie lange hatte ich schon keinen Sex und wie okay bin ich damit? Das sind, glaube ich, alles ganz wichtige Dinge. Weil bei mir, hätte ich das früher gemacht, mit diesem sich selber mal hinsetzen und auch mal selber mit seinen Gedanken alleine sein, nicht die ganze Zeit Musik laufen lassen, nicht die ganze Zeit irgendwie durch Reels scrollen und einfach nur mal wirklich sich mit seinen Gefühlen und Gedanken mal zu beschäftigen, hätte ich vielleicht auch viel weniger unter meinen Selbstzweifeln gelitten und hätte vielleicht auch weniger Chaos in meinem Leben angerichtet.
Mauke hat ja gerade erzählt, dass Therapie ihr auch bei anderen Themen sehr geholfen hat, und zwar auch ihrem Selbstwert.
Ich muss sagen, mittlerweile jetzt auch nach Therapie und besserer Selbstwahrnehmung und auch einfach viel mentaler Arbeit fühle ich mich damit sehr, sehr wohl. Also ich kann mich jetzt auch gerade eigentlich, wann hatte ich das letzte Mal Sex? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Und das ist auch sehr schön, weil ich jetzt auch einfach akzeptieren kann, dass ich das nicht brauche. Und dass es mir auch gut ohne geht und dass es mir auch sehr viel besser ohne geht.
Und ich persönlich finde es auch wirklich schön zu hören. Generell fand ich es auch schön, wie offen Mauke mit dem Thema umgeht und eben
voll,
auch, dass
ja.
Sex früher bei ihr eine große Rolle gespielt hat und sich das dann eben gedreht hat, weil sie gemerkt hat, das entspricht nicht dem, was sie empfindet. Das Gleiche gilt auch für Clara. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, und zwar, was nimmst du aus der Folge mit?
Okay.
Gemeine Frage, ich weiß.
Das ging jetzt schnell. ich glaube, am meisten mitgenommen habe ich, also für mich jetzt persönlich wirklich, wie entscheidend Reaktionen sind. Das Thema betrifft mich nicht per se, also jetzt meine sexuelle Orientierung, ich bin nicht asexuell, aber ich bin ja wo vielleicht einmal der Part, der darauf reagiert, wenn mir jemand das erzählt. Und am Anfang dieser Folge habe ich gesagt, ich hätte dann 1000 Fragen und würde dann vielleicht fragen, seit wann weißt du das oder wie hast du es herausgefunden? Und eben hat aber Mauki gesagt, die eigentlich mit schönste Reaktion war jemand, der gesagt hat, ah ja, okay. Was ich jetzt vielleicht total als Desinteresse gewertet hätte, aber für sie ja die schönste Reaktion war. Und vielleicht auch deswegen, weil die so ein bisschen, ja, fast schon bedeutungslos rüberkam, so schon fast, als hätte sie erzählt, ja, übrigens, morgen regnet's. Ah ja, okay. Es ist so banal. Also es ist so, okay, ja, gut. Warum müssen wir darüber reden? So, es ist doch irgendwie egal. So hätte ich jetzt gedacht, das wäre total negativ, so zu reagieren. In dieser Folge hier heute habe ich gelernt, dass es vielleicht aber auch gut ist, manchmal weniger zu sagen und einfach etwas als banal wirken zu lassen, weil es dem anderen vielleicht gut tut, zu merken, oh, das ist gar keine große Sache.
Also ich habe das auch so verstanden, dass die Reaktion mit, ach so, okay, einfach zeigt so, hey, das ist absolut normal und gehört genau dazu. Dementsprechend finde ich es sehr sinnvoll zu sagen, ach ja, okay, im Sinne von, hey, ich akzeptiere das voll, ich verstehe genau das. Cool, dass du mir das sagst.
Cool, dass du es mir mitteilst und schön, dass du für dich einfach, weil wir hatten das eben auch, ne, bis jemand an dem Punkt ist, zu sagen, hey, ich identifiziere mich so, ich bin das und ich bin so und ich bin cool damit so und deswegen teile ich es dir mit, ist ein Mensch an diesem Punkt, das hat er sich lange wahrscheinlich damit auseinandergesetzt. Das hatten wir eben hier kurz besprochen und dann glaube ich, sollte der Gegenpart nicht reagieren mit, nee, das kann nicht sein, sondern dann lieber mit einem banalen, ah ja, okay, cool. Und das habe ich heute mitgenommen. Also manchmal ist die einfache Reaktion vielleicht wirklich die schönere.
Das finde ich sehr schön gesagt. Am Ende unseres Gesprächs habe ich Mauki noch gefragt, welchen Tipp sie ihrem früheren Ich geben würde.
Mach Beziehungen und deinen Selbstwert nicht an Sexualität fest, weil ich mir dann wahrscheinlich sehr viel erspart hätte auch.
Falls sich jetzt die ein oder andere Zuschauerin unsicher ist, wenn man sich keine Beziehung wünscht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache, man ist selbst glücklich. Auch wenn man asexuell ist, muss man nicht unbedingt Single sein. Beziehungen sind möglich, das ist nicht ausgeschlossen. Intimität bedeutet ja nicht nur Sex, sondern kann auch kuscheln, tiefgründige Gespräche oder einfach eine entspannte Zeit sein, die man miteinander verbringt.
Es ist machbar, auch ohne Sex gesunde Beziehungen zu führen.
Das war Tabula Rasa. Falls ihr Anmerkungen, Fragen oder andere Themen habt, über die wir mal sprechen sollen, dann schreibt uns diese gerne an tabularasa@sr.de oder über unseren Instagram-Kanal @tabularasa_podcast_sr. Danke dir, Katharina, dass du dabei warst.
Danke dir, Jen.
Und wenn ihr noch einen Podcast Richtung Dating hören wollt, dann schaut doch bei unseren KollegInnen Julia und Richard von Unser Ding vorbei. Egal ob katastrophale Tinder-Dates oder One-Night-Stands mit Happy End, wenn ihr Dating-Stories liebt, dann ist Liebt Euch, der Unser Ding Dating-Podcast, genau euer Ding. Nach mehr als 90 Folgen sitzt Julia neben einem neuen Gesicht am Gossip-Tisch. Richard. Richard bringt die männliche Dating-Perspektive mit ins Spiel. Mit ihm quatscht Julia über Red Flags und Luftschlösser oder darüber, wie ihr den enttäuschenden One-Night-Stand am besten aus der Bude bekommt. Freut euch auf die krassesten Erfahrungen von Julia und Richard, aber auch auf eure Sprachnachrichten mit Stories rund um den alltäglichen Dating-Wahnsinn. Ihr bekommt jeden Freitag eine Folge Liebt Euch in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Tabula Rasa. Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.